Wir kommen von Ostern her und Jesus ist auferstanden, das ist noch heute so. Und wir kommen so lange von Ostern her, dass es ganz viele Gemeinden gibt, die das immer wieder gefeiert haben, bis wir auch heute Morgen noch feiern. Jesus, der lebt, so fantastisch. Jesus, der heute noch Menschen begegnen kann, weil er lebt. Jetzt hier unter uns, draußen auf der Straße. Wo auch immer das ist, aber Jesus lebt und kann uns begegnen. Jesus, der ältere Bruder, ihr habt letzte Woche vom David der Predigt gehört, der wahre ältere Bruder, der auf die Welt gekommen ist, um uns zu suchen, um uns zurückzubringen ins Haus vom Vater. Der ist nicht einfach gestorben auf seiner Reise, um uns zu suchen, sondern er ist gestorben und auferstanden und sucht noch bis heute die verlorenen Söhne. Und bis heute hat er Geduld mit älteren Söhnen, die nicht ganz so wollen, wie es der Vater sich wünscht, die genauso Probleme haben, um den Vater zu lieben. Und weil Jesus so verstanden ist und Menschen begegnet ist, sind Leute zum Glauben gekommen. Zum Beispiel in Philippi. Der Paulus, der dort mit dem Silas im Gefängnis gesessen ist und dann ist das Erdbeben gekommen. Der Gefängniswärter hat sich schon umbringen und er erfährt, wer Gott ist. Bekehrt sich zum lebendigen Gott. Und das ganze Haus lässt sich taufen. Und in der gleichen Stadt gehen die zwei an Fluss und Lydia bekehrt sich. Sie gehört von dem lebendigen Gott, von dem Gott, der auf die Welt gekommen ist, heute noch lebt. Dazu mal heute. noch lebt und ihre Sünde getragen hat am Kreuz, wo einen Weg gemacht hat zu Gott. Und in der gleichen Stadt haben sie nachher angefangen, Geld zu sammeln für den Paulus. Haben ihn unterstützt. Sie haben Geld gesammelt für Jerusalem, wo in einer Hungersnot war. Eine Gemeinde ist entstanden. Alles nur, weil Jesus lebt. Und der Paulus hat ihnen irgendwann einen Brief geschrieben. Weil, wie es so ist, wenn man mit Jesus lebt, fängt etwas an, aber etwas, was angefangen ist, ist nicht automatisch fertig, wenn es entsteht. Er hat ihnen einen Brief geschrieben über Sachen, die entscheidend sind, wenn man ein Leben mit Jesus lebt. Der Philipperbrief können wir heute noch lesen. Und das ist so fantastisch, weil der Paulus zeigt, wie man es macht. Man könnte ja jetzt mal an Thomas schreiben und sagen, du Thomas, jetzt bist, das war der Prediger, der bis im Sommer da war, letztes Jahr, du Thomas, jetzt schreib doch dieser FWG mal einen Brief. Und jetzt sag doch mal, weißt du, aus deinem tiefen Herz, was hast du alles gesehen und was hat dich bewegt an dieser Gemeinde? Und was hörst du vielleicht sogar jetzt noch? Und dann wäre es spannend, müsste ich jetzt den Brief schreiben? Ich glaube, ich wäre in der Gefahr, da könntest du ganz schnell die Sachen nennen, wo sind und sagen, wie man es könnte besser machen. Ja, der Punkt, dort könnte ihr noch arbeiten dran und den anderen Punkt sehe ich auch. Und dann vielleicht mal doch, ja, eigentlich habe ich mich auch sehr wohl gefühlt bei euch, aber dann gäbe es doch, weißt du, es wäre doch so schön, wenn noch viel mehr Leute eingeladen würden werden zum Mittagessen und da und dort. Der Paulus schreibt einen ähnlichen Brief und er fängt an mit einem Gebet. Also ich meine, wir können nachher den Brief lesen. In diesem Brief kommen einige Sachen, die es noch zu verbessern gibt. Es ist nicht so, dass der Paulus nicht weiss, was man in Philippi nicht besser machen könnte. Aber er betet zuerst für sie. Er sieht ganz viele Sachen und dann nimmt er sich raus, einen Schritt zurück und betet zuerst mal für die Gemeinde. Und ich werde euch den Text lesen und um den wird die heutige Predigt gehen. Philipper 1, Vers 9 bis 11. Dort betet der Paulus für die Gemeinde in Philippi. Und um das betet er, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde, in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter oder rein und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Ein fantastisches Gebet, das Wort von Gott. Ich lese es gerade noch mal vor, es ist so dicht. Der Paulus betet, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde, in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Vater, ich danke dir, dass wir Zeit haben, auf dein Wort zu hören und das einfach auch lebendig anzunehmen. Ich bitte dich, dass das mit mir geschehen und mit jedem, der da rein sitzt. Herr, du siehst genau, wo wir stehen, wie fest wir dich erkannt haben, dass wir noch keine Ahnung haben, wer du bist. Und ich bitte dich, dass der heutige Morgen, ob es jetzt durch die Lieder schon geschehen ist oder durch die Predigt noch darf Wirklichkeit werden, dass wir erfüllt werden mit dieser Liebe und verstehen, wer du bist und das uns verändern lassen. Amen. Wenn man anfängt zu glauben, ist es so, dass man ein Bürgerrecht überkommt im Himmel. Das schreibt der Paulus später im Brief. Ein Bürgerrecht. Es ist eigentlich wie ein Pass. Also wir kommen den Pass über vom Himmel. Jetzt mit dem Pass ist das so eine Sache, das ist ein Papier. Das heisst ja noch lange nicht, dass man das, was dort draufsteht, auch wirklich ist. Man glaubt es mir fast nicht, aber ich bin Doppelbürger. Ich habe einen Pass von Costa Rica. Ja, das ist unglaublich, oder? Ich meine, schau mich mal von blond. Da denkt niemand daran, dass man Costa Ricaner sein könnte. Und das ist ja auch spannend, weil ich würde ja auch nicht sagen, dass ich Costa Ricaner bin. Also ich bin Schweizer, ich bin da aufgewachsen. Und doch habe ich das Bürgerrecht von Costa Rica. Und jetzt, vielleicht kommst du einfach in die Situation und kommst das Bürgerrecht über von Italien. Ja, du kommst jetzt einfach einen Pass über von Italien. Und in dem Moment geht es ja wiederum, Italiener zu werden, oder? Ich meine, das ist jetzt das neue Bürgerrecht. Man könnte dir sogar Schweizer wegnehmen und du wärst nur noch Italiener. Aber du hättest eine riesige Mühe, weil du bist nicht Italiener. Ja, du hast zwar das Bürgerrecht, du darfst dort wohnen, leben, reden. Isst du vielleicht sogar gerne Pizza, das ist schon mal ein guter Anfang. Aber du hast keine Ahnung, wie man lebt als Italiener. Ich habe mir letztes Mal erklären lassen, eine Viertelstunde lang, wie man... Oder Italia, ja? So irgendwie, und jetzt wie viele Finger nimmst du? Ich meine, das ist gar nicht so einfach. Nimmst du jetzt alle vier, nimmst du nur die zwei? Und wie setzt du es ein, wenn du redest, dass du ein richtiger Italiener bist? Ich meine, das klingt jetzt lustig, oder? Aber ich habe gemeint, du machst einfach, wenn du etwas willst, unterstreichen willst, machst du so. Mamma mia! Oder? Dann untermalst du einfach mit dieser Geste. Und dann sagt er mir, ja, so einfach ist das nicht. Ich meine, es muss die richtige Dynamik haben, es muss im richtigen Moment kommen. Und er sieht einfach so viele Ausländer, die meinen dann gerade, weißt du, ja, ich bin jetzt Italiener, aber Mamma mia, also ich kann es ja nicht, aber wir müssen dort drin hineinwachsen. Du wirst nicht vom einen Tag auf den anderen Italiener. Und genau so ist es als Christ. Wenn du dem auferstandenen Jesus begegnest, dann hast du, und du siehst, Jesus, das bist du, ich glaube an dich, du bist der Sohn von Gott, du bist der, der für mich ans Kreuz gegangen ist und für meine Sünden gezahlt hat. Und in dir habe ich Zugang zum Himmel. Halleluja, du hast das Bürgerrecht vom Himmel. Und jetzt kommt der Teil, wo der Paulus dann muss für uns beten muss, nämlich, o Herr, schenk doch, dass sie überreich werden an Liebe. In Erkenntnis, in Feingefühl, dass sie rein werden, ohne Anstoß. Ja, da gibt es nachher einen Weg. Und der Weg ist ein spannender. Jetzt, was man könnte sagen zum Anknüpfen der letzten Prüfung. Die Predigt heute ist eigentlich wie eine kleine Party-Theologie. Es geht nicht um den Moment, wie man zurückkommt zum Vater, sondern es geht um den Moment darum, wie es ist, wenn man nachher beim Vater ist. Sie machen ja als Fest, die zwei Brüder. Also der eine ist sicher dabei, der Jünger, und der Ältere steht nach vorne aus, in dem Gleichnis von Lukas 15, und überlegt sich, soll ich jetzt auch reingehen? Und es ist so entscheidend, dass wir am Fest sind. Noch entscheidender ist, wenn wir an dem Fest sind, wie feiern wir dann? Oder übersetzt die unsere Welt, wenn du Christ bist, wenn ich Christ bin, das Bürgerrecht habe vom Himmel, wie lebe ich jetzt in dieser Welt? Wie feiere ich das Fest vom Christsein? Wie feiere ich das Fest davon, dass der Vater mich überreich liebt, mir alles gegeben hat. Ich habe der Familie, der David hat es so cool erklärt, der Familienring, ich kann Vertrag abschließen im Namen vom Vater. Wie feiere ich das in dieser Welt? Und das nennt man eben christliche Heiligung. Also es passiert noch etwas zur Vervollkommnung hin. Und wir lesen da, dass der Paulus einfach anfängt mit einem Gebet. Er sagt nicht, jetzt leset mal anständig in dieser Bibel, jetzt leset den Brief mal 20 Mal, den ich euch geschrieben habe, jetzt sind endlich mal lieb zueinander, sondern er betet. Herr, schenk, dass ihre Liebe noch mehr und mehr überreich wird, in Erkenntnis und Einsicht, zum prüfen können, auf was es ankommt, zum prüfen, was das Beste ist. Ich habe euch da probiert, das ein bisschen mitzunehmen, ein bisschen aufzuzeichnen, dass man es besser versteht. Es ist ein Gebet, das heisst, der Paulus betet das, dass es nachher passiert. Gott ist der handelt. Das ist ganz entscheidend. Es sind nicht in erster Linie wir, sondern Gott. Und doch ist das Gebet so reichhaltig, dass es uns auf etwas hinführt. Jetzt, die Erkenntnis ist der erste Punkt. Wir machen noch einen Schritt zurück und überlegt uns einfach mal, was Liebe ist. Und ich hoffe fest, dass die Predigt von letztem Mal noch ein bisschen in euren Ohren ist. Liebe ist eben dann, wenn der Vater mit offenen Armen dasteht und euch willkommen heisst. Liebe ist dann, wenn Jesus sich selber aufgibt, dass wir ein Leben haben können. Liebe ist ein Kuss. Ja? Der jüngere Sohn kommt zurück und es steht, der Vater ist auf ihn zugerannt und hat ihn geküsst. Manchmal fehlt uns das, glaube ich, in unseren Gemeinden. Liebe ist etwas, das erfahrbar ist. Von Gott her auch. Nicht nur uns untereinander. Also es ist wichtig, dass wir nachher eine gute Zeit haben beim Kaffee und dass das eine liebevolle Zeit ist. Aber wenn wir ein Leben leben, das wir nie erlebt haben, wie Gott uns liebt, dann ist es mega schwierig mit einer Party-Theologie. Es ist so entscheidend, zu verstehen, dass Gott uns liebt. Über alles. Das ist das, was wir an Ostern sehen. Er hat alles gemacht, um uns zu zeigen, wie fest er uns gern hat. Und es ist so logisch für uns. Als Teenie hat man also das erste Mal so jemanden, den man anhimmelt. Jemanden, den man so richtig, oh, das wäre so fantastisch, voll verliebt. Jetzt, dass es von dem Verliebtsein zu Liebe kommt, muss früher oder später, man kommt nicht darum herum, etwas gesagt sein oder etwas gemacht sein. Es geht gar nicht anders. Ich meine, wir könnten in unserem Kopf perfekte Christen sein, Gott erkannt haben, aber ohne Liebe ist es keine Beziehung, es ist keine Liebesbeziehung. Du kannst in jemanden so verliebt sein und bei der einen ist es länger her vielleicht zum ersten Schulschatz wie bei den anderen, aber vielleicht ist das noch irgendwo ein bisschen in der Erinnerung drin. Das kann tief in deinem Herz sein und es kann dein ganzes Leben prägen, aber wenn du es nie schaffst, um dieser Person das zu sagen, das macht vielleicht mit dir etwas, aber es verändert nichts in dieser Welt. Es passiert überhaupt nichts. Im dümmsten Fall hat die Person, und vielleicht ist es auch ein guter Fall, einen anderen Freund und du bist da und fragst dich, ja, ich habe sie doch so geliebt. Es nützt überhaupt nichts. Du musst das sagen oder danach handeln. Und so ist es auch bei Gott. Gott hat uns richtig geliebt. Er hat nicht nur gedacht, oh, es wäre so schön, um bei den Menschen zu sein. Er ist auf die Welt gekommen und hat uns geliebt. Das ist die Grundlage. Und jetzt können wir die Liebe erkennen, dass er uns geküsst hat. Wir können die Liebe erkennen. Und Erkenntnis ist das, was man sich von jedem Student wünscht. Man hat ja manchmal dann den Ausschreibungsprozess, wie man das auch hat, wo man jemanden wünscht, der Erfahrung hat. Ja, eine gute Ausbildung und Erfahrung. Jetzt gibt es ja die, die vor allem die gute Ausbildung haben. Und das ist eben genau nicht Erkenntnis. Das ist Wissen. Man kann in 5 Jahren viel Wissen ansammeln. Aber man kann in 5 Jahren viel Wissen ansammeln, ohne den geringsten Moment von Erkenntnis. Weil Erkenntnis gibt es erst dann, wenn man das Wissen anwendet. Wenn sich etwas bewährt im Leben. Dann ist es Erkenntnis. Es ist erfahren worden als verhebend. Und da kann man jetzt sagen, ja, darum bevorzugt man eben die, die von der Fachhochschule kommen, weil die lernen ja etwas und sie wenden es auch gerade an. Das ist eine Möglichkeit. Letztendlich muss einfach beides zusammenkommen. Also, es nützt nichts, wenn jemand nur Wissen hat, es nützt aber auch nichts, wenn der eine nur Erfahrung hat. Manchmal ist es vielleicht besser, weil irgendwie entsteht dann ja auch Wissen. Es braucht Erkenntnis. Und das ist so spannend. Liebe, die Paulus darum betet, ist nicht eine, wo wir alle da nach innen ekstatisch miteinander rumkumpeln und alle umarmen und dann irgendwie ein bisschen emotional erhoben heimgehen. Sondern die Liebe, die Paulus darum betet, ist auf der einen Seite betet in Erkenntnis. Eine richtige Sicht darüber, wer Gott ist und eine Erfahrung darüber, dass das verhebt. Und auf der anderen Seite ist es nicht Erkenntnis, sondern auch Feingefühl. Es steht da Einsicht im Text. Es ist ein Wort, das relativ viel abdeckt, aber wir haben nicht so ein feines Vokabular. Also wenn ich Erkenntnis und Einsicht höre, dann würde ich sagen, ja, das ist einfach das Gleiche. Paulus, wiederhole ich doch nicht. Erkenntnis ist mehr das, was du in dir inne hast. Du hast etwas erkannt und es prägt dich selber. Einsicht ist etwas, das man von einer Umgebung hat. Einsicht ist ein Erkennen, wie eine Situation ist. Man hat ein Verständnis für Leute, man hat ein Feingefühl, was jetzt könnte dran sein. Das ist Einsicht. Und Liebe, so faszinierend. Ich meine, das ist einfach ein Gebet, das Paulus betet, aber es ist so tief. Liebe ist auf der einen Seite etwas, das deine Identität ausmacht, deine Erkenntnis, dein Sein. Und auf der anderen Seite ist es flankiert von Feingefühl. Zwischen ihnen macht sie dann etwas. Wir können es uns so gut vorstellen, wenn wir jetzt da nachher einen Kaffee trinken miteinander und dir jemand erzählt, was ihn bewegt hat in dieser Woche, dann kannst du den Erkenntnishammer auspacken und sagen, ich habe erlebt, Gott ist so und er ist so auch bei dir und du sagst ihm und gibst ihm die Hand und die arme Person ist völlig überladen, weil das einfach überhaupt nicht in die Situation gepackt. Das ist der Moment, wenn du kein Feingefühl gehabt hast. Oder du kannst gewaltig viel Feingefühl haben. Oh ja, stimmt, wow, das ist mega schwierig. Ui, das tut mir so leid. Wie geht es dir dabei? Und du kannst dich richtig reinfühlen, bis zu dem Punkt hin, wo du dich nicht mehr getraust, vielleicht auch ein Wort reinzusprechen, etwas weiterzugeben, das vielleicht auch ein bisschen überfordert, aber kann heilsam sein. Liebe flankiert von diesen zwei Sachen. Und wieso soll die Liebe überreich werden, so richtig überströmen, gesättigt sein von diesen zwei Punkten? Dass wir prüfen können, was das Beste ist. Eben, dass wir nachher, wenn wir raus sind im Kaffee und jemand etwas erzählt, dass wir merken, was ist jetzt dran? Und Jesus ist ja nicht einfach auferstanden und sagt, so, jetzt wisst ihr, wer ich bin und jetzt macht mal, sondern er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Und ich bin davon überzeugt, dass das so tiefstes Werk ist vom Heiligen Geist. Dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind und eben ihn darum bittet, Gott, mach mich überreich an Liebe, mach uns als Gemeinde überreich an Liebe, dann hilft er uns zum Prüfen, was das Beste ist. Durch Erkenntnis und Feingefühl. Prüfen, was das Beste ist. Es ist ja einfach, wenn man prüfen muss, was das Beste ist, wenn es eins so richtig schlecht ist und es eins so richtig gut, dann ist es so, ich meine, da musst du vielleicht dann auch den Heiligen Geist nicht mehr haben, weil dann nimmst du einfach das Gute. Das sind so dann die einfachen Situationen im Leben. Aber wie ist es, wenn du etwas Gutes hast und das Beste? Das macht es uns viel schwieriger zum richtigen Leben. Vielleicht ist es immer im Moment gut, um ihm zu sagen, wer Jesus ist. Eine Person auf der Straße. Aber vielleicht ist das Beste, dass du dieser Person einfach hilfst. Vielleicht ist es genau umgekehrt. Vielleicht ist es gut, dass du einer Person einfach hilfst. Aber das Beste wäre, du würdest ihr einfach klar sagen, hey, weißt du was, Jesus liebt dich. Heute, jetzt, da. Und der Unterschied, der ist so ein feiner, dass wir nicht einfach durchs Leben laufen und sagen, es ist immer gleich. Sondern prägt vom Heiligen Geist tief, verwurzelt die Liebe, überreich an Liebe, sind wir fähig zum Prüfen, was das Beste ist. Das macht etwas mit uns. In Römer 12, Vers 2 steht nachher, Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Heißt, die Liebe, wo der Paulus darum bittet, die verändert uns zutiefst. Sie gibt uns einen neuen Sinn, ein neues Erleben von dieser Welt, einen neuen Blick auf die Welt. Und sie führt uns dorthin, dass wir prüfen können, was Gottes Wille ist. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und die Philipper haben die Tendenz gehabt, das sehen wir nachher im Brief, ist es so spannend, dass eben Paulus das nicht als erstes bringt. Sie haben die Tendenz gehabt, zu handeln aus falschem Motiv. Wenn wir im zweiten Kapitel die ersten Verse lesen, sehen wir schon, dass die einen ihre eigenen Motive oder ihre eigenen Beweggründe vor die stellen von Jesus, vor die von der Gemeinde. Und er bittet sie darum, handeln nicht nach dem, was euch bewegt, sondern nach dem, was das Beste ist. Und er bittet das in erster Linie Gott, dass er das schenken möchte. Jetzt, unsere Lebenswelt ist genau die. Und ich möchte euch die Geschichte noch mitgeben, dass wir eben häufig entscheiden müssen, was ist das Gute und was ist das Beste. Im Lukas 10, Vers 38 bis 42, Lukas 10, Vers 38 bis 42, dort haben wir zwei Frauen, die auch entscheiden können, was ist das Beste. Es ist Maria und Martha. Beide begegnen Jesus. Und die eine, die entscheidet sich, sie macht das, was man macht. Und das ist gut. Sie macht den Haushalt und sie bedient ihre Gäste. Wunderbar. Ich meine, das ist gerade der König von der neuen Welt, die sie im Haus hat. Also besser machst du mal etwas rechts zu essen. Besser schaust du, dass es dem gut geht. Und dann ist dort Maria, wo Jesus begegnet, wo merkt, der Mann, der liebt mich anders wie andere. Das ist unser Retter. Und sie sitzt ihm einfach zu Füßen und lässt ihm zu. Hey, kulturell völlig unangepasst. Keine Ahnung, wie sie ist als Italiener. Aber sie versteht in dem Moment, das ist das, was entscheidend ist. Mein Bürgerrecht im Himmel, in Jesus, führt mich dazu, mich einfach zuzuhören, jetzt Zeit zu haben. Sie lässt Martha die Arbeit machen. Und mein Anliegen wäre jetzt, dass wir zusammen beten. Jeder für sich allein. Einfach für eine Gemeinde, die euch im Kopf ist. Ja, wir machen jetzt das einfach ähnlich wie der Paulus. Wir könnten jetzt, und das würde ich euch empfehlen, dass ihr heimgeht und dann das für euch betet, das Gebet. Philipper 1, 9 bis 11. Super Gebet, kann man jeden Morgen beten. Aber jetzt wollen wir für eine Gemeinde, die uns bekannt ist, beten. Ich bin davon überzeugt, dass jeder irgendeine Gemeinde kennt und sonst betet für die reformierte Kirche hier in Bülach oder was auch immer das es ist. Meistens, wenn es einen Turm hat, ist es eine Kirche. Betet für eine Kirche, für eine Gemeinde, dass sie mehr und mehr überreich werden an Liebe, in Erkenntnis und in Feingefühl, zum Prüfen, was das Beste ist. Ihr könnt das in euren eigenen Wort machen, ihr müsst das nicht in dem Wort von Paulus machen, aber ihr dürft es auch einfach so beten. Amen. Wir haben es im Römer schon ein bisschen gehört. Wenn die Liebe anfängt mehr und mehr werden, dann verändert sie uns auch. Es macht etwas mit uns. Und es ist spannenderweise so, dass das der Paulus auch schon gesehen hat und das gerade nachbetet. Weil nachher betet er darum, dass wir rein sein dürfen oder lauter. Lauter vollem Guten, ich weiß auch nicht, einfach rein, so richtig glüttert, wie Gold halt glüttert wird, dass es noch reiner wird. Rein ist etwas, was dann passiert, wenn man überreich wird an Liebe. Es ist spannend, von wo das kommt. Das Wort kommt davon, dass wenn man auf den Markt geht, eine Vase posten. Das ist die eine Erklärung und ich finde, die ist wunderschön. Es gibt noch eine zweite, aber wir nehmen die. Wenn man eine Vase posten, dann wie findet man heraus, dass das wirklich gute Handwerksware ist? Es steht nicht einfach Swiss Made drauf, sondern damals bist du einfach auf dem Markt und du hast eine schöne Vase gesehen. Aber wie das so ist, bei uns Menschen ist das noch viel mehr bei Vasen, dass das Äußere enorm täuschen kann, sondern es kann Riss haben und man hat die vielleicht geflickt. Darum hat man sie gegen das Licht gehabt und dann hat man gesehen, wenn sie mit Wachs geflickt worden ist. Also wenn du dann so eine Vase ins Licht gehabt hast und du hast gesehen, wow, das sieht eher aus wie so ein Blatt oder ganz viel Blutadern, dann hast du gewusst, das ist keine reine Vase. Da gaukeln mir der, der die will verkaufen, etwas vor. Das ist nicht wirklich qualitative Ware. Das heisst, wenn wir rein sind, dann sind wir eben gerade echt. Wir halten einer Prüfung stand. Jetzt kann man das auf zwei Arten und Weisen machen. Entweder man steht einfach zu seinen Riss. Ja, ich meine, das wäre noch relativ cool, oder? Ich meine, du hast einen Verkäufer und sagst, schau, das ist eine Vase, sie sieht wunderschön aus, aber ich muss dir einfach sagen, beim Machen ist sie mir runtergefallen oder auf dem Weg dahin ist sie verbrochen und ich habe sie geflickt. Ein bisschen günstiger, aber sie ist gut. Oder, ja, wir lassen sie ins Licht heben und wir fangen an, neu zu werden durch die Kraft von Gott, durch seinen Heiligen Geist. Gott kann Riss flicken. Dass die Riss nachher hell leuchtet, aber dort drin wird die Herrlichkeit von Gott sichtbar. Das heisst, wir selber bleiben unvollständige Menschen. Aber weil wir überreich geliebt sind, fangen andere Menschen an zu sehen, hey, schaut mal den Dani an, wie der ist. Ich meine, gewisse Sachen, mega schlecht. Aber sie sehen, das ist nicht das, was ihn ausmacht, sondern was ihn ausmacht, ist eben, dass er ein Kind von Gott ist. Das ist ein völlig neuer Umgang mit Riss. Riss, die zur Verherrlichung dienen. Weil jemand sieht, leck, das Leben, das ist in tausend Splitter zerbrochen. Aber jetzt ist wieder eine Vase da und der, der es gemacht hat, ist der himmlische Vater im Himmel. Wenn wir überreich sind an Liebe, kommen wir reine Motive über. Wir müssen nicht mehr uns selber verkaufen als eine perfekte Vase. Wir können dazu stehen, wer wir sind. Wir können uns flicken lassen. Wir können unser Ja ein Ja sein lassen und unser Nein ein Nein, wie es in Matthäus heisst, 5,37. Und es macht unseren Charakter neu. Wir haben nicht mehr geteilte Motive, dass wir etwas verfolgen, aber eigentlich nur unseren eigenen Verdienst wollen. Und so spannend, das ist wieder etwas, das zu der Erkenntnis gehört. Das ist etwas an uns, das sich ändert. Und auf der anderen Seite haben wir ohne Tadel zu leben, unanstößig zu sein. Das ist wieder etwas, das unsere Gemeinschaft bezieht. Unanstößig sein, das kann man nicht allein. Allein bist du immer unanstößig, außer du bist leicht schizophren und hast Mühe mit dir selber. Aber sonst stößt dich niemand an. Anstößig bist du nur dann, wenn Leute um dich herum sind und anfangen zu merken, jetzt hat er doch das gesagt, aber jetzt lebt er so. Dann bist du anstößig. Wenn wir mehr und mehr überreich werden an Liebe, führt das zu einem Leben ohne Anstoß. Es führt zu einem Leben, das eben sich vertreibt zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir handeln. Es führt zu einem Leben, dass wir Leute helfen in ihrer Not. Jesus fragt danach, ja, wer von euch hat mir zu trinken gegeben, als ich durstig war? Und dann ist die Frage, ja, hast du ihm zu trinken gegeben, als er durstig war? Oder sagst du einfach, Jesus, du bist so herrlich, aber eigentlich interessiert sich überhaupt nicht, wer Jesus ist und wie es ihm geht. Oder ist es sogar umgekehrt so, du gibst Jesus zu trinken, du handelst gut an deinem Nächsten und dein Herz ist so voll von dieser Liebe, dass du nicht mal mehr merkst, dass du Gott dienst damit. Weil du erfüllt bist von der Liebe von Gott. Und ich will zu einem Schluss kommen mit der Perspektive. Die fasziniert mich. Weil jetzt könnte man ja sagen, macht das, dass eure Gemeinden voll sind. Ja, man ist rein und unanstößig und dann ist der Saal voll. Macht das und Es wird immer Leute haben, die sich um euch kümmern, wenn ihr alt sind. Macht das, um die Familie zusammenzuheben. Aber es heisst, tut es auf den Tag von Jesus hin. Das ist mal ein Fokus vom Leben. Es ist auf die Wiederkunft von Jesus hin, wo wir das tun. Das ist unsere Hoffnung, Hoffnung auf Ewigkeit. Und was wäre jetzt das Gegenteil? Das Gegenteil in meinen Augen wäre, wenn du nicht würdest da auf den Tag von Jesus, sondern bis am Tag von Jesus. Das Wort bis, das führt uns immer vor Augen, wie die Zeit so vorwärts geht. Und die Zeit geht sowieso vorwärts. Ob du jetzt etwas machst oder nicht. Was da im Fokus ist, ist nicht die Zeit, die jetzt einfach vor uns liegt. Es geht nicht darum, stetig dran zu bleiben und immer wieder das Richtige zu machen und ja, keinen Fehler machen und dann hast du einen wunderschönen Prozess bis an den Tag von Jesus hin. Sondern der Punkt ist genau der, dass es auf den Tag von Jesus ist. Also es ist jetzt auf den Tag von Jesus, es ist morgen auf den Tag von Jesus, aber du lebst immer im Moment. Es ist nicht jetzt bis, so eine Linie, wo du möglichst viele Level musst aufschaffen, sondern der Fokus ist jeden Tag neu der gleich. Auf den Tag von Jesus. Mich fordert das enorm raus, weil ich merke, wie ich eben mehr im Biss-Modus lebe. Bis ich in Rüti anfange zu arbeiten. Bis ich geheiratet bin. Bis ich das erste Mal 100% verdiene. Bis ich im Altersheim bin. Bis was auch immer. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Aber das Biss, das führt uns immer bis zu einer Grenze und bis dorthin muss man möglichst viel gemacht haben. Es ist ein anderes Leben, wenn wir auf den Tag von Jesus leben. Es ist die Möglichkeit, zum auch von dem auf den Tag von Jesus, ich glaube, das ist nicht nur schlecht, dass man auch einen Schritt zurück macht. Ja, wenn man merkt, auf den Tag von Jesus sein, wer wäre ich gern? Und wenn du dann kannst einen Entschluss fassen und dir das einteilen in kleineren Schritt, ist das auch okay. Aber der Fokus ist immer auf den Tag von Jesus. Auf seine Wiederkunft. Und er kommt wieder, weil er lebt. Philipper hatte dort ein Problem. Wir lesen im Philipper 3,19, dass sie irdische Erwartungen hatten. Sie waren Menschen wie du und ich. Sie haben Sachen erwartet, ja, bis das Jahr um ist, wenn wir das und das geschafft haben. Bis die Leute hier einziehen, wenn wir da eine gute Gemeinde sind. Aber gerade auf das nachher sagt er, euer Bürgerrecht ist im Himmel. Das, wo wir sind und auf das, wo wir hinleben, das ist im Himmel, das ist Jesus. Der Tag von Jesus, wenn er wiederkommt. Und ich darf mir jetzt den Kniff erlauben, dass ich jetzt einen Vers nehme, der vorher schon geschrieben war von Paulus. Aber das ist Evangelium für mich. Und Evangelium, das wir heute so nehmen dürfen für uns. Nämlich, dass uns der Paulus verheißt im Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Der Paulus ist davon überzeugt, wenn Gott etwas anfängt, dann wird er es auch vollenden. Und wo auch immer du jetzt stehst, ob du da rein sitzt und dich fragst, ja, so sicher bin ich mir jetzt also noch nicht, wer der Gott ist und wer der Jesus ist. Das ist nicht schlecht, weil das ist schon mal eine Frage. Oder ob du davon überzeugt bist, ich habe Gott erlebt und erkannt und gleichzeitig finde ich es beschämend, wenn ich es lebe. Oder ob du von einer Freude kommst, wo du gemerkt hast, wie Gott liebt. Egal wo dass du bist auf dem Weg, Gott verheißt dir, das gute Werk, das er angefangen hat, wird er vollenden. Das ist fantastisch. Er wird es vollenden, das ist eine Zusage. In der dürfen wir leben. Und es ist nicht so, du wirst vollenden. Gott hat es angefangen und du wirst vollenden. Sondern Gott hat es angefangen und er wird es vollenden. Ich möchte überleiten zum Abendmahl mit dem letzten Vers. Dort steht, dass wir unanstößig sind auf den Tag Christi und dann erfüllt mit der Frucht von der Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Jetzt, das Werk kann nur dann vollendet werden, wenn es kann zur Vollendung wachsen. Und wir nehmen das Bild von der Frucht. Es heisst, wir sind erfüllt mit der Frucht von der Gerechtigkeit. Das ist das Gebet, das Paulus hat. Wo wächst die Frucht? An einem Baum. Okay, das war zu einfach. Wie wächst eine Frucht so richtig gut? Wenn sie nicht wild wächst. Ich weiss nicht, wie ihr das erlebt habt. Ich habe früher einen ganz kleinen Teil im Garten von meiner Mami. Und dort dürfen schauen, wie Sachen wachsen. Und ich habe mir immer gewünscht, ganz viele Erdbeeren zu haben. Und jetzt gibt es ja die kleinen Erdbeeren, die überall so wachsen, so Waldbeeren. Und ich habe mir immer gewünscht, ganz viele so Waldbeeren zu haben, die sind so klein und so fein. Und dann von denen so richtig viel zu haben. Aber das ist einfach ernüchternd, weil die wachsen so klein, du musst so viel sammeln von denen, dass du viel hättest. Und dann ist dein Feld im Garten noch so klein, du kommst nie nicht hin. Das ist das, was jetzt Jesus eben auch gesehen hat. Leck mir, schau mal die Menschen mit diesen ihren kleinen Erdbeeren. Die kommen nie nicht hin. Und es langt nie nicht hin. Und was Jesus gemacht hat, ist, er ist ans Kreuz gegangen für uns und hat uns eingepfropft. Das Bild ist nicht von Erdbeeren, sondern von einem Ölbaum. Er hat uns eingepfropft in sich selber. In Johannes 15 lesen wir, wenn wir verbunden sind mit dem wahren Weinstock, mit Jesus Christus, dann werden wir reich Frucht bringen. In diesem Weinstock sind wir nicht mehr wilde Ölbäume, die irgendwo so ganz kleine Früchte machen für uns selber, sondern wir sind in so einen richtig krass gezüchteten Ölbaum eingepfropft, wo Frucht gibt, dass du sie nicht mehr tragen kannst. Das Einzige, was zählt, ist, dass wir verbunden sind mit dem Ölbaum. Wenn wir in Christus sind, in Jesus, wenn wir auf die Knie gehen und sagen, Jesus, schau mal an, wie ich probiere, da Frucht zu machen. Wie kläglich ich versage. Wenn wir sagen, Jesus, das ist so ein Geschenk, dürfen einfach bei dir sein. Wenn wir die Worte nehmen von Paulus und sagen, hey Paulus, ich will das genau so beten, wie du das betet hast, und vor Gott kommen und sagen, Gott, mach mich mehr und mehr überreich in Liebe, in Erkenntnis und in Einsicht, um zu prüfen, was das Beste ist. Das ist am Weinstock sein. Und dann gibt es Frucht, das ist die Verheißung. Du musst nicht Angst haben, dass es keine Frucht gibt, das gibt sie einfach. Und das dürfen wir feiern im Abendmahl. Im Abendmahl führen wir uns vor Augen, dass wir selber nichts bringen, um rein und ohne Tadel sein am Ende, wenn Jesus wiederkommt. Sondern Jesus gibt uns alles. Jesus ist der, der uns einlädt, der sein Leib gegeben hat und sein Blut vergossen hat für uns. Und das ist ein grossartiges Geschenk, das wir feiern, bis er wiederkommt. Es ist ein Verheißungsmahl. Wir feiern miteinander, das ist auch Party-Theologie. Wir feiern auf sein Wiederkommen. Und dazu möchte ich euch einladen, um das miteinander zu feiern. Ihr dürft euch gerne gegenseitig in die Hände geben auch. Bei diesen Weindingern geht es besonders gut, die sind so klein und handlich, dürft euch geben. Und im Zuspruch, Jesu Blut auch für dich vergossen. Das klingt für die einen ein bisschen katholisch, aber es ist die Wahrheit. Ja, weil wenn es gefüllt ist mit Glauben, dass Jesus Blut mich reinmacht, dann ist das nicht etwas, was du dir nimmst, sondern etwas, was du überkommst. Jesus hat dir das gegeben. Und sinnbildlich dürfen wir das uns gegenseitig geben. Ich lese noch die Vers aus 1. Korinther 11. Dort steht, wie eben das Abendmahl vonstatten gegangen ist. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, das ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ihr dürft das mal nehmen, wenn ihr damit bezeugt, dass Jesus auch für euch wieder wird kommen. Nehmt euch vielleicht 2-3 Sekunden, 20-30 Zeit, um einfach noch beten, Gott persönlich zu danken. Und dann machen wir es so, wie es mittlerweile schon fast gewöhnt ist, dass wir dafür kommen. Es wird Musik laufen im Hintergrund und wenn wir das mal genommen haben miteinander, dann dürfen wir zusammen in ein Lied starten.